Der Tolkien-Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Spezial.
Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer heutigen Mal Sondersendung, Ausgabe 25. Warum wir jetzt diese Sondersendung machen, ist ein bisschen was passiert in den letzten zwei Tagen. Da wollen wir ein bisschen mit euch drüber eingehen, auch mit euch drüber reden. Und wir haben auch einige bekannte Stimmen hier bei uns im Studio. Einmal ganz nach in den Süden, Annika, einen wunderschönen guten Tag.
Grüß euch.
Dann haben wir noch Marcel Aubrey-Billis, der gerade im Niederrhein zugegen ist. Hallo.
Ja. Hallo allerseits.
Und aus München haben wir auch Tobias am Tisch. Einen wunderschönen guten Tag auch dir.
Servus.
Warum wir uns hier alle zusammentreffen, viele haben es eventuell mitgekriegt, am gestrigen Abend gab es eine Meldung, die ja in der Tolkiens Welt ja ein Beben, ich wollte jetzt gerade schon sagen, ein Beben des Schicksalsberges ausgelöst hat. Und zwar geht es um Christopher Tolkien. Der ist leider verstorben. Und daraus haben wir uns gedacht, lass uns mal ein bisschen über ihn reden, wer er war, was er alles so gemacht hat, weil er hat, finde ich zumindest, sehr vieles auch gemacht nach dem Tod von seinem Vater, John Ronald R. Tolkien, und darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden. Und an dieser Stelle gebe ich am besten gleich mal an Marcel ab, der einmal erklärt, wer war eigentlich Christopher Tolkien?
Ja, Christopher war der dritte Sohn von John Ronald Reuel Tolkien und seiner Ehefrau Edith. Er ist geboren am 21. November 1924. Da haben wir natürlich letztens gerade eigentlich noch ganz freudig den 95. Geburtstag gefeiert. Er hat natürlich nach der Geburt in Leeds, sein Vater hatte damals einen Lehrstuhl an der Universität in Leeds inne, hat dann später ähnlich wie sein Vater auch Englisch studiert, dann natürlich am Trinity College in Oxford. Und hat während des Zweiten Weltkrieges war er bei der Luftwaffe in Südafrika stationiert, und man hat da schon in jungen Jahren gemerkt, dass er einen besonderen Bezug zu seinem Vater hatte, denn der hat Teile des Herrn der Ringe, den er zu dem damaligen Zeitpunkt geschrieben hat, in praktisch Telegrammform seinem Sohn in Südafrika geschickt, damit er einen Blick drauf hat und auch entsprechende Reaktionen von seinem Sohn bekommen kann zum Text. Er ist dann nach dem Weltkrieg zurückgekehrt nach Oxford natürlich und hat dort sein Studium, das er zuerst angefangen hatte, dann beendet. 1949 seinen Abschluss gemacht, ist später dann am New College Tutor, also Professor geworden für Alt- und Mittelenglisch, auch Altisländisch, und hat publiziert, wie es sich für einen Wissenschaftler natürlich gehört. Auch wieder ein sehr schöner Nebeneffekt seiner Tatsache, dass er der Sohn von Tolkien natürlich war, dass er bei den Inklings eingeladen worden ist, war damals das jüngste Mitglied, und wer heute noch nach Oxford fährt in den Eagle and Child Pub, der wird dort eine kleine Seite Papier vorfinden, wo sie sich bei Freunden bedanken für einige Geschenke, und da hat auch Christopher Tolkien mit unterschrieben. Er war halt eben einer derjenigen, die auch an den Inklingstreffen mit teilgenommen haben, und der letzte Inkling, der leider jetzt letzte Nacht gestorben ist. Er hat dann, als sein Vater gestorben ist, praktisch die Aufgabe genommen, den literarischen Nachlass seines Vaters zu verwalten, und wusste natürlich aus der Erfahrung seines Vaters, dass es vielleicht nicht so ideal ist, in England zu wohnen, wo die Fans vorbeikommen und ein bisschen stören können, und ist 1975 dann nach Südfrankreich gezogen, um sich ganz dieser Aufgabe zu widmen, und hat praktisch ja über 40 Jahre lang sich der Herausgabe dieser Schriften gewidmet, ohne die wir heute weder das Silmarillion hätten, noch die History of Middle-Earth, noch einige der anderen Schriften, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, und hat sich also in einer einzigartigen Weise, kein anderer Schriftsteller in der englischen Sprache hat eine solche Betreuung erfahren. Dass wir heute so viel über J.R.R. Tolkien wissen, ist zu großen Teilen seinem Sohn Christopher geschuldet, und ich bin mir sicher, dass wir im Laufe der Sendung in den nächsten Minuten da ziemlich viel drüber sprechen werden. Also in Erinnerung an Christopher John Reuel Tolkien.
Recht herzlichen Dank, Marcel. Jetzt haben wir alle nochmal einen kleinen Einblick bekommen, wer eigentlich Christopher Tolkien war. Jetzt haben wir natürlich alle gestern Abend die Nachrichten mitbekommen, dass er leider verstorben ist. Wo wart ihr denn zu dem Zeitpunkt, Annika?
Ich war zu Hause und hatte mir gerade eine super leckere Pizza in den Ofen geschoben, also selbst gemacht. Ich war richtig, habe mich da so mega drauf gefreut. Jeden Pilz, der da drauf kam, einzeln geschnitten. Es war echt voll das Hobbit-Essen. Und dann ruft Tobias an und sagt mir das. Ende vom Lied, die Pizza ist total verkohlt aus dem Ofen wieder rausgekommen, weil ich die völlig vergessen habe. Und ja, den restlichen Abend habe ich dann im Prinzip halt damit verbracht, zusammen mit Tobias und Maria halt schon mal den und Sophie, genau, den Artikel vorzubereiten. Also wir haben dann einen Artikel rausgehauen auf der DTG-Seite. Im Prinzip halt die Info, also die Nachricht. Und ja, jetzt heute eben sitzen wir an dem Nachruf. Und das ist natürlich eine gewaltige Aufgabe, dem in irgendeiner Form gerecht zu werden. Also es war dann wirklich abendfüllend. Der Abend war dann damit wirklich gut gefüllt.
Ja, wieder, da habe ich ja dann noch die Idee gehabt, lasst uns mal zusammen treffen. Tobias, wie war das für dich? Wie hast du davon mitbekommen, dass da leider jemand von uns gegangen ist?
Ja, ich war ähnlich wie Annika gerade dabei, das Abendessen zuzubereiten. Es sollte eigentlich Salat geben, den ich dann nicht mehr gegessen habe, weil es mir dann doch ziemlich den Appetit verdorben hat. Und es war, dass Maria mir, unsere Beisetzerin, mir eine Nachricht geschickt hatte. Und meinte dann nur ganz kurz, Christopher Tolkien ist verstorben. Und ich setze ich bei mir sofort der Reflex in Gang, der heißt, okay, Quellen verifizieren lassen, hat eine andere Society da schon gesagt, nein, okay, nur kurz notiert, so Eilmeldung im Prinzip, die Sachen verbreiten, um eine Anlaufstelle zu sein für Leute. Und dann lag ich, glaube ich, um 12 dann tatsächlich irgendwann im Bett, und bis ich dann eingeschlafen bin, war es auch schon wieder 1. Und ja, heute Morgen klingelte dann permanent das Telefon oder Anfragen von Zeitschriften nach Bildmaterial und Fragen dazu haben dann das Arbeiten fast unmöglich gemacht. Gut, dass ich nur freitags halbtags arbeite, so dass ich dann ab 12 mich wieder voll und ganz um das Thema widmen können. Und Annika hat es gerade gesagt, es ist halt eine immense Herausforderung, diesen Menschen einen würdigen Nachruf zu schreiben.
Richtig. Marcel, wie hast du davon erfahren? Hat dich die Estate persönlich angerufen oder Klett-Cotta oder?
Nee, also tatsächlich ist es so, ich bin ja gerne in den sozialen Medien unterwegs, und eine von den Seiten, die manchmal schneller sind als alle anderen, ist halt Reddit. Und ich habe, glaube ich, 3 Minuten, nachdem das dort jemand gepostet hat, der also den ersten Artikel, den es dazu gab, das war eine Bestätigung von einer lokalen französischen Zeitschrift aus dem Ort, wo sich das Krankenhaus befindet, in dem leider Christopher Tolkien verstorben ist. Und dann irgendwie 3 Minuten, nachdem das gepostet hat, habe ich es durch Zufall entdeckt und habe es dann auf Twitter natürlich sofort weitergegeben als Nachricht. Und von da aus hat es sich dann entsprechend verbreitet. Und ich bin eigentlich gerade am Strahlen im Europäischen Übersetzerkollegium, um einen Roman zu übersetzen, und habe dann danach wirklich nicht mehr ganz so viel gearbeitet, sondern natürlich hauptsächlich mit Freunden und Freundinnen aus ganzer Welt praktisch auf diese Reaktion reagiert.
Ja, bei mir war es fast ähnlich. Ich habe auch erst aus den Medien erfahren, da hat mich ein Bekannter bei einem großen Facebook-Seite markiert, guck mal da, was da passiert ist. Auch ich musste erstmal gucken, ja, stimmt das oder nicht? Haben es noch andere geschrieben? Und dann haben wir uns ja teilweise, ne, habe ich mich auch nochmal mit Tobias und Annika auch nochmal rückversichert, was da wirklich dran stimmt. Und leider hatte ich es als wahr herausgestellt. Christopher Tolkien, 95 Jahre alt ist er geworden. Hat ihn eigentlich von euch schon mal einer leibhaftig selber persönlich kennengelernt dürfen, Marcel?
Also ich leider nicht. Ich ärgere mich bis heute noch, weil es ja eine ganz große Konferenz 1992 gab, die allererste ihrer Art in Oxford. Und damals war er einer der Hauptgäste natürlich und hat die damals noch unveröffentlichte Geschichte über das vierte Zeitalter, den New Shadow, vorgelesen. Es gibt tatsächlich noch einige Mitglieder, die, glaube ich, auch noch im Vorstand sind, die ihn persönlich kennengelernt haben, aber ich auf jeden Fall leider nicht mehr.
Oh, Annika?
Nee. Leider nicht.
Aber du warst
war der große Traum.
Nee, Südamerika, sagten ja, aber England ja nicht. Tobias, bei dir, hast du das Glück gehabt?
Leider auch nicht.
Aha. Wir hatten, glaube ich, alle so ein bisschen darauf gehofft, als wir bei der Eröffnung in Frankreich zur Ausstellung waren in Paris, dass er vielleicht vorbeikommt. Das war so meine allerletzte Hoffnung.
War da nicht irgendwie eine Woche oder 2 Wochen vorher da, bevor vor der offiziellen Eröffnung, und hat sich da die Wandteppiche angeguckt?
Nee, das, ich habe mit Vincent Ferré, einem der Kuratoren, gesprochen und der hat ihn natürlich herzlich eingeladen. Hat gesagt, einmal, wenn die Eröffnung ist, wir hätten dich natürlich unheimlich gerne da. Mhm. Und er meinte zu Vincent nur, weißt du was, warum soll ich da hinkommen, wenn ich Sachen sehe, die, von denen ich das ganze Leben lang umgeben war?
Mhm. Auch nicht schlecht.
Und ich dachte mir nur so, nein, warum? Aber ich meine, er ist nun wirklich die stattlichen 95 Jahre alt geworden, aber er war natürlich nicht mehr so agil, dass man da stundenlang durch Frankreich hätte fahren können, klar.
Jetzt haben wir natürlich auch vorhin, hast du es selber schon mal angesprochen gehabt, die Rolle Christopher Tolkien. Wollen wir da mal ein bisschen näher drauf eingehen, welche genaue Rolle er in Herr der Ringe-Universum zu tun hatte? Was wir ja offiziell auch wissen, definitiv, Tolkien zu seinen Lebzeiten war der Hobbit und der Herr der Ringe. Und was kam dann danach, Tobias?
Ja, nichts mehr. Also ich glaube, ich weiß nicht, hat er, Marcel, hat er nicht noch irgendwie das kleine Königreich oder so?
Nee, ein paar von den kleineren Sachen, sowas wie Tom Bombadil. Ne? Das ist, die sind halt natürlich noch rausgekommen zu Lebzeiten, aber im Endeffekt, also Christopher ist verantwortlich für 24 Publikationen nach dem Tod seines Vaters. Also praktisch alles, was wir außer Hobbit und Herr der Ringe kennen, ist nach seinem Tod herausgekommen. Und es gibt ein unheimlich schönes kleines Foto. Da hat ein Tolkien-Fan, eine junge Dame, ich glaube aus Frankreich, hat ein Foto gemacht, die Bücher, die Tolkien geschrieben und herausgebracht hat, und dann die Bücher, die sein Sohn herausgebracht hat. Und das ist so ein bisschen unverhältnismäßig. Das ist so ein kleines Stück links und dann das gesamte Regal nach rechts. Und das ist halt alles Christopher Tolkien und seiner Arbeit zu verdanken.
Ich habe auch irgendwo gelesen, Christopher Tolkien hat mehr Bücher veröffentlicht als J.R. Martin und J.R. Tolkien zusammen.
Das ist natürlich ein sehr schöner Vergleich, aber wir haben natürlich noch Hoffnung, dass George R. Martin irgendwann nochmal was veröffentlicht.
Ja, auch er ist ja mittlerweile in einem stattlichen Alter, der Martin.
Ganz ehrlich, für 95 Jahren.
Ja.
Und der Frosch im Hals bleibt irgendwie.
Er hat mit 94 noch ein Buch rausgebracht.
Wollte ich gerade sagen.
Kannst du mal versuchen.
Ja. Ich bin froh, weil ich mir mit 94 noch die Schuhe binden kann.
Ja, Lebensziele.
Was ja dann auch immer hauptsächlich gefragt wird, vor allen Dingen auch unter uns eigenen Leuten beziehungsweise Kennern, aber auch viele außerhalb der Tolkien-Welten, wie es mit den Rechten ist. Wie könnt ihr mir vielleicht die Frage beantworten, was hat eigentlich Christopher an den Rechten seines Vaters genau gehört oder gemacht damit? Wie kann ich mir das genau vorstellen?
Das Thema Rechte und Tolkien, also Lizenzrechte, nicht politische Rechte, ist echt kompliziert. Also er hat 69 die Rechte an den Namen und die Geschichte vom Hobbit und Herrn der Ringe an Tolkien Enterprise, mittlerweile Middle-Earth Enterprise, verkauft für 100.000 Pfund.
Tolkien jetzt selber noch, nicht Christopher, Tolkien
genau, selber. Genau, Tolkien selbst und hat dafür noch eine 7,5%ige Beteiligung an den Lizenzeinnahmen bekommen, die nach seinem Tod an den Estate gehen. Das heißt, hier dein Herr der Ringe Online und Co. sind alle Lizenznehmer bei Middle Earth Enterprise. Dann gibt's ja noch irgendwie den Tolkien Estate, der sich ja auch noch drum kümmert. Dann gibt's ja eine ganze Menge, die in Oxford lagern, einige, die in den USA lagern. Und halt bei Christopher. Und ich weiß halt, dass er sich immer dagegen gewehrt hat, das erste und zweite Zeitalter halt zu verfilmen. Ich glaube, auf die Werke kommen wir auch nochmal in seinen Stand dazu. Aber ich glaube, es liegt ja jetzt, was nicht Herr der Ringe und Hobbit ist, würde dann meiner Meinung nach beim Estate jetzt liegen, rechtlich.
Beim Estate, also
oder Marcel?
Ja. Na, wenn ich das richtig verstanden habe, damals war es im Endeffekt so, dass der Estate gegründet wurde, um die Gelder, also was natürlich auch der Tolkien Trust in Anführungsstriche auch noch eine andere Sache angeht, ist im Großteil der Einnahmen, praktisch 99%, gehen an karitative Zwecke. Das heißt also, das Geld, das aus diesen Lizenzgeschichten gemacht wird, wird heute von der Familie Tolkien und dem Tolkien Trust an Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen vergeben. Die werden da unterstützt und die machen das also für einen guten Zweck. Das heißt, diese ganzen Einnahmen kommen schon mal guten Zwecken zugute, weil es natürlich da immer wieder mal leider diese Kritikpunkte gibt, von wegen, wir müssen ja irgendwie Geld verdienen und Geld machen und was auch immer im Netz. Aber das Geld wird wirklich guten Zwecken zugute. Und zum anderen ist es so, nach dem Tod eines Rechteinhabers ist natürlich, gibt es A, Erben, B, gibt es möglicherweise Überschreibungen zum Estate. Und das ist alles eine relativ komplizierte Sache. Und solange wir nicht A, einen Juristen dabei haben oder eine Juristin und die Verträge vorliegen, müssen wir leider so ein bisschen im Blinden agieren. Ich weiß halt nur, also das ist das, was ich aus meiner Arbeit im Verlagswesen weiß, da wo der Name Christopher Tolkien draufsteht, daran hat Christopher Tolkien natürlich die Rechte. Und wie er dann die Rechteregelungen gemacht hat, das werden wir wahrscheinlich dann in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren dann herausfinden, wenn man dann die praktische Arbeit sieht.
Mhm. Wo war gerade schon bei den, Annika, wolltest du noch was sagen?
Ja, ich dachte mir gerade, fiel mir das ein, das war ja auch vor einiger Zeit so ein bisschen, sagen wir mal, ein Aufschrei so im Tolkien-Universum, als die Nachricht kam, dass Christopher Tolkien aus dem Tolkien Estate zurücktritt. Also da war er ja Vorstand oder Vorsitzender oder wie man sich das vorstellen kann. Und da wurde ja auch schon extrem viel gemunkelt, ob jetzt das Silmarillion doch endlich als Blockbuster verfilmt werden kann. Also die Spekulationen gehen dann halt gleich in eine sehr konkrete Richtung. Das fand ich sehr interessant damals zu beobachten.
War ja auf der anderen Seite ja auch nicht so, wie ich das noch in Erinnerung habe. Er ist zurückgetreten und 2-3 Monate oder korrigiert mich, 5-6 Monate später hat Amazon verkündigt, wir drehen eine Herr der Ringe-Serie.
3 Monate muss das gewesen sein.
Ja, aber ja. Es war ziemlich
also, das miteinander. Das scheint schon einen Zusammenhang genau. zu geben. Ja, ja, wahrscheinlich.
Ja. Aber wo wir gerade eben schon mal bei den Geldern auch waren, beziehungsweise die Werke. Viele wissen ja auch, es ist mittlerweile ja auch eine gigantische Vermarktungsindustrie aus Mittelerde sozusagen entstanden. Allein durch die Filme ja von Peter Jackson, da sind ja Milliarden geflossen. Was hat eigentlich Christopher Tolkien dazu gesagt? War er eigentlich so, wo er sagte, ja, er muss es so hinnehmen und ja, ist alles okay und er war begeistert oder hat er die immer eher so mit Argwohn gesehen, Marcel?
Du meinst jetzt die Filme?
Die Filme, ja, genau.
Ich bin so ein bisschen hinübergerissen, weil ich eigentlich viel lieber über Christopher sprechen möchte als über die Filme. Das ist so ein bisschen mein persönliches Handicap. Da gibt's im Endeffekt hat er ja sehr wenig öffentlich von sich oder seiner Äußerung zum Thema Tolkien hat er nie groß was preisgegeben. Es gab im Jahr 2012 ein wirklich groß aufgemachtes doppelseitiges Interview mit Fotografien, die man zuvor nie gesehen hatte, in Le Monde, in der französischen, also eine der führenden französischen Zeitschriften. Und da ging es auch eben um die Frage, wie geht man mit einem literarischen Text um? Und da ist, wie immer so ist im Netz, man hat irgendwie eine Doppelseite in einer der größten Zeitschriften der Welt und am Ende bleibt ein Satz übrig. Mhm. Willkommen im Netz. Und das war also ein wirklich hervorragendes Interview, ein hervorragender Artikel von einer der besten französischen Journalistinnen, die es überhaupt gibt. Und im Endeffekt, was übrig geblieben ist, dass die Leute immer wieder schreiben, dass er gesagt hat, er hat den Eindruck, dass Tolkien ein Opfer seines Erfolges geworden ist. Dass also durch gerade die Filmtrilogien das wahrlich Interessante, die Philosophien, die Theologie, die Hintergründe und die Komplexität der Geschichte verloren gegangen ist, weil die Filmtrilogien halt Actionfilme für 15- bis 25-Jährige sind. Und da hat er ja A, nicht ganz Unrecht, so sehr ich die Filme auch liebe, aber ihm ging es halt vor allem in dem Interview und diesem wirklich hervorragenden Gespräch vor allem darum zu sagen, sein Vater hat etwas geleistet, was in dieser Form kaum jemand anderes geschafft hat im 20. Jahrhundert. Und ich glaube, als Mitglied der Deutschen Tolkien-Gesellschaft wissen wir da sehr zu schätzen. Er hätte sich halt gewünscht, dass es eine andere Möglichkeit gibt, diese Themen und den Text an sich zum Film zu machen. Und ich glaube, dass es nur konsequent für ihn auch war, dann 2017 aus dem Tolkien Estate, aus dem Vorstand zurückzutreten, weil die Serie natürlich auch jetzt die Frage sich stellen muss, wie geht sie mit dem Text um? Wie geht sie mit dem Original um? Wie geht sie die Werte an, die praktisch in den Büchern ja drinstehen? Und das ist sicherlich auch eine Frage. Also das gehört auch zum Nachruf Christopher Tolkiens. Wie hat er das Bild der Arbeit seines Vaters praktisch getragen, was hätte er dazu beigetragen? Und die Leistung ist unvergleichlich. Also es gibt keinen anderen Schriftsteller, der ein solches Erbe hatte wie Tolkien, auch durch seinen Sohn Christopher.
Und da schließt sich ja im Prinzip der Bogen an zu dem Wunsch, den du gerade hattest, nämlich jetzt mehr über Christopher zu reden und die Standardfragen jetzt mal beiseite zu lassen. Ich meine, der Mann hat mit 5 angefangen, den Hobbit zu lesen, ja, und Korrekturen und solche Sachen. Und der ist mit 95 gestorben. Er hat mit 94 noch ein Buch rausgebracht. Selbst während seiner Kriegszeit stand er in Korrespondenz mit seinem Vater. Ich finde, man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Mann 90 Jahre lang in irgendeiner Art und Weise mit Mittelerde verbunden war. Und was Tolkien vielleicht für die Fantasy im Allgemeinen ist, ist genauso groß und mächtig für das, was Christopher macht, der ja im Prinzip immer in seinem Schatten dann im Nachgang stand, weil es ist ja immer geschrieben von J.R.R. Tolkien, aber ohne die Arbeit, die er 90 Jahre lang gemacht hat, würde es keine Amazon-Serie geben, weil das Wissen einfach nicht da ist, würden es wahrscheinlich die Tolkien-Gesellschaft, weiß ich nicht, ob sie in der Form gäbe, wenn da noch so viel Forschungsmaterial dazugekommen ist, mit Sicherheit nicht in der Breite, die in der Bevölkerung, vielleicht wirklich als Tweed-Jacket tragende alte weiße Männer mit Pfeife in der Bibliothek. Aber die Leistung, die Christopher, und ich wiederhole mich, über 90 Jahre für Tolkien, für seinen Vater, für Mittelerde gemacht hat, ist einmalig.
Ja, vor allem darf man nicht vergessen, er hat ja angefangen damit, dass sein Vater gesagt hat, wenn es auch vielleicht nur eine urbane Legende ist, aber ich glaube sehr an sie, sein Vater hat immer gesagt, du bist der nervigste von all meinen Vieren, wenn ich hier den Hobbit vorlese, ich habe euch eine Geschichte geschrieben für abends zum Vorlesen und du korrigierst mich, welche Mütze welcher Zwerg getragen hat. Dafür hat er dann ein oder zwei, also hat zwei Tuppens, also ne, zwei Pence bekommen, immer wenn er Fehler korrigieren konnte.
Ja, mit 5. Ja. Ne, ich meine, heutzutage muss man schon aufpassen, dass die Kids irgendwie mit dem Smartphone nicht einschlafen und aufs Klo gehen mit 5. Und das war eine Meisterleistung. Vielleicht ist das dann auch mal gut. Es kam auf Facebook, hatte Annika geschrieben, irgendwie die Anekdote mit, dass sie sich jetzt vielleicht, wo auch immer sie sich begegnen, nochmal über die Mondphasen philosophieren können. Und vielleicht ist das halt auch noch so eine schöne Anekdote, Annika, die du jetzt an dieser Stelle mal einführen kannst, weil es schrieb schon, es ist ein Insider, aber es muss ja keiner bleiben.
Genau, ich hatte das dann auch in der Zwischenzeit bei Facebook schon drunter geschrieben. Es gibt so einen wunderschönen Brief von Tolkien, auch eben an Christopher, der zu der Zeit gerade im Einsatz im Zweiten Weltkrieg ist. Und da schreibt er halt erstmal so, ne, dass, also jetzt wirklich in echt die Hühner, die sie halt im Garten hatten, das und das und dies wieder ausgebüxt, also so total banale alltägliche Sachen. Und dann so ohne Überleitung von Höxkes auf Stöxkes im Prinzip sich dann darüber aufregt, dass der Mond über Mittelerde überhaupt nicht das macht, was er soll. Und natürlich sehr korrekt von Christopher befunden, dass die Mondphasen überhaupt nicht zusammenstimmen, weil die Zeitspanne dazwischen viel zu kurz ist. Und das finde ich, da sieht man halt an so einem winzig kleinen Beispiel, was für eine Wichtigkeit und was für eine Stellung Christopher innerhalb dieser Mittelerde-Entstehungsgeschichte halt auch hat. Also nicht nur im Herrn der Ringe, sondern ich denke mal so ziemlich allem, aber auch solche Sachen, das ist so viel mehr als ein Nachlassverwalter. Und das finde ich, das muss da halt auch mitgewürdigt werden. Und das ist für mich Christopher Tolkien, der halt auf den Mond achtet, wenn es außer ihm niemand tut, nicht mal sein Vater, der das geschrieben hat, das er eigentlich besser wissen müsste. Ja.
Ja. Michael, wolltest du noch was sagen?
Naja, das ist halt, ja. Ich sehe gerade noch nebenher, hat gerade jemand, Luke Shelton von der Tolkien Experience, hat gerade noch gepostet, die International Tolkien Fellowship, das ist ja eine von den großen Seiten auf Facebook, die sich für das Tolkien-Fandom engagiert, wo Events und Treffen und was immer gepostet werden. Und da hat man mal die Bilder all der Bücher, die 24 Bücher, die er rausgebracht hat, in einem Stück zusammengefasst. Und das sind praktisch alles Bestseller. Das waren alles New York Times Bestsellerlisten in Großbritannien, wenn die rausgekommen sind, immer auf Platz 1. Und das ist ja auch der Punkt. Die Leute sagen ja immer, er hätte im Schatten seines Vaters gestanden. Aber der Punkt ist, der Mann hat diese Sachen herausgebracht. Und kein anderer, und das hat auch Michael Drout, der mit seinem Beowulf und anderen Büchern auch einer der besten Wissenschaftler zum Thema Tolkien ist, nochmal betont. Er hat gesagt, es hätte keinen besseren literarischen Nachlassverwalter geben können, weil er den Hintergrund hatte, das Wissen, die Kompetenzen als Sprachwissenschaftler. Und es ist ja so, man sagt ja als Elternteil, so wie ich das gehört habe, man mag ja kein Kind lieber als das andere. Aber es ist offensichtlich, dass Christopher das Kind von den vier Kindern, die ja John, Ronald, Roald, Tolkien und Edith hatten, er war der Sohn, mit dem er sich am besten verstanden hat, der ihn verstanden hat, die sprachwissenschaftliche Begeisterung. Und ohne diesen Mann wären wir heute definitiv nicht hier. Wir würden diesen Podcast in dieser Form, in der Sonderfolge nicht machen. Und da steht echt eine Menge Arbeit hinter und vor allem unheimlich viel Begeisterung und Leidenschaft. Und da muss ich sagen, bin ich extrem dankbar dafür.
Ja, ich glaube auch, dass das, was wir an Tolkien-Forschung weltweit haben, sich niemals so weit hätte entwickeln können ohne seine Arbeit. Weil was bitte hätten wir denn? Das hatten wir ja vorhin schon, ne? Wir hätten den Hobbit und den Herrn der Ringe, vielleicht noch ein, zwei kleinere Geschichten, aber dieses ganze Hintergrundwissen, allein diese Wahnsinnsaufgabe, diese 12-bändige History of Middle-Earth, egal wofür du dich interessierst, du wirst da drin auf jeden Fall fündig. Das wäre ja alles ohne Christopher nicht möglich gewesen. Und das ist einfach, also Tolkien an sich ist ja schon so ein Ausnahmeautor. Und dann hat er noch so einen Ausnahmesohn und Nachlassverwalter, der sich um das alles kümmert und einfach so mega weit übers Ziel hinausschießt. Und nicht einfach nur das verwaltet, was da ist, sondern uns mit dem beschenkt, was noch nicht da war, was vielleicht auf irgendwelchen, keine Ahnung, Rückseiten von Einkaufszetteln oder so in irgendeiner krakeligen Handschrift vorliegt und außer ihm wahrscheinlich kein Mensch draus schlau geworden wäre, sich da die Mühe macht, sich hinzusetzen und uns das irgendwie zu hinterlassen.
Und wie allgemein bekannt das ja ist, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, jetzt 3 Jahre her, dass wir 1. April-Scherz gemacht haben, dass ich glaube, irgendwelche Namen falsch sind und das halt jetzt auf einem Einkauf, auf die Rückseite eines Einkaufszettels gefunden wurde. Und das war halt auch für viele so, ja, wieso nicht? Also Tolkien hat halt so gearbeitet. Und ich meine, er hat ja auch in einer Klausur auf einem leeren Blatt geschrieben, in a hole in the ground, there lives a hobbit. Mm. Und ja, es ist so. Ja, mir fehlen tatsächlich die Worte. Es ist einmalig, dann halt wirklich jemand so zu haben, der es dann auch macht. Nicht nur, der es kann und der die Expertise, sondern der sein Lebenswerk. Mhm.
Aber ihr der hatte, in einem Buch schreibt, dass es jetzt wirklich mein letztes und da doch noch eins rausbringt. Also.
Mhm. Wo wir gerade schon beim Thema sind, Thema Bücher rausbringen. Ich möchte gerade noch mal ein ganz großes, Thema aufbringen, was die Netzgemeinde immer so auch denkt, beziehungsweise auch in den letzten 24 Stunden von sich gibt. Und zwar wissen wir ja, er hat damals den Nachlass bekommen von seinem Vater. Jetzt wird ja aber auch viel in der Netzgemeinde darüber diskutiert, ach, er hat ja die Bücher nur rausgegeben, die waren ja alle schon fertig geschrieben. Wie seht ihr das denn, Tobias?
Nee, ich glaube, das brennt Marcel gerade mehr unter den Nägeln.
Okay, als mir. Marcel.
Also. Fangen wir mal von vorne an. Es gibt ja tatsächlich für diejenigen, die es ein bisschen, gerade auch, wenn man ein bisschen im Netz sucht, ist man ja auch bei der Wikipedia. Es gibt natürlich einen entsprechenden Artikel über Christopher Tolkien und da hat sich doch jemand wirklich erlaubt zu sagen, der hat ja alles überhaupt, das war ja alles keine Arbeit, das hat er ja alles noch abgeschrieben und selber keine Leistung, wir löschen mal hier das ganze Ding, alles scheiße. Und ich sitze da und denke mir, also ganz ehrlich, die Grundannahme ist ja, dass die Herausgabe wissenschaftlicher Arbeit zu einem Schriftsteller nichts wert ist. Und der Literaturwissenschaftler in mir kriegt einen Anfall und plack und könnte kotzen, weil eine Grundlage des, also Shakespeare könnte man noch nicht schätzen, wenn es zu Shakespeare keine wissenschaftliche Arbeiten gäbe. Also ich muss mich gerade zusammenreißen und versuche mich ein bisschen zu beruhigen und zu entspannen. Die Tatsache, dass man mal irgendeinen beliebigen Band der History of Middle-Earth in die Hand nimmt und merkt, das hat mehr Fußnoten als eigentlichen Text. Meine innere Begeisterung glüht auf, er glimmt vor Freude, weil man natürlich nur damit in der Lage ist, die Entwicklung der Texte, die Art und Weise, wie Tolkien gearbeitet hat, seine Kreativität, wie sie funktioniert, wie die Geschichten entstanden sind, nur dadurch nachvollziehen kann heute, dass er sich die Mühe gemacht hat, durch kleine Papierfitzel auf irgendwelchen Rückseiten von Heften geschrieben, irgendwelchen Rechnungsstücken oder irgendwas, dass er es gemacht hat, dass Christopher Tolkien sich hingesetzt hat und uns allen diese Erkenntnisse vermittelt hat. Das ist unbezahlbar. Solche Arbeit kann praktisch niemand leisten, außer er ist in der Materie so drin, wie kein Zweiter. Und ich glaube, es war der einer der Verantwortlichen für die Herausgabe der Werke bei HarperCollins, dem britischen Verlag, der gesagt hat, es ist ungewöhnlich zu sehen, dass ein Schriftsteller das große Glück hat, zwei Lebenszeiten Kreativität zu bekommen. Also er meinte damit natürlich Tolkien als kreatives Genie und dann nochmal sein Sohn, der praktisch ja Jahrzehnte wie sein Vater sich dazu gebracht hat. Und so etwas findet man in der englischsprachigen Welt nirgendwo. Das ist absolut einzigartig.
Ja, ich dachte mir auch gerade, also es ist ja nicht nur die Herausgabe dieser Bücher, sondern allein dieses ganze Zusammenfassen, Zusammenführen, Zusammenfriemeln von diesen vielen losen Ideen und Stichpunkten und hier mal was aufgeschrieben und da, also allein das zu sortieren, das, also mag ich mir gar nicht vorstellen, wie groß dieser Dachboden sein müsste, auf dem das alles Platz hat. Und dann aber ja auch, also du kannst ja nicht einfach nur diese Sachen abschreiben, wenn du sie lesen kannst und dann halt in ein Buch packen und fertig, gut ist, sondern man muss das ja alles auch irgendwie noch in einen Zusammenhang bringen, die Lücken füllen, wie Tobias schon gesagt hat. Also das ist ja eine Wahnsinns auch Schreibarbeit einfach, da das auch in dem Ton zu treffen seines Vaters. Also es ist ja viel mehr als nur das Zusammentragen, wie sich das manche vorstellen. Und fertig war keine einzige dieser Geschichten oder dieser Geschichtsfetzen, die da veröffentlicht wurden durch Christopher. Und ja, ich meine, das Silmarillion ist zu Lebzeiten Tolkiens nicht veröffentlicht worden, weil er damit nie fertig war. So ein Perfektionist, ne, immer hier noch und da noch und dort noch. Und wir hätten das bis heute nicht, wenn das Christopher sich nicht dessen angenommen hätte. Und ich glaube, das ist halt so das wahre Erbe, dass er das, was da war und was er aus dem gemacht hat, uns zur Verfügung gestellt hat. Und da bin ich ganz bei dir, Marcel, da kann man sich nur aufregen über solche Einträge oder solche Gedankengänge oder was auch immer, wie man das betiteln möchte, weil das halt viel zu kurz greift und diesem Menschen mal so überhaupt nicht gerecht wird.
Jetzt muss man da aber, finde ich, auch noch fairerweise zu sagen, ich hatte den Eintrag auch gesehen, Marcel hat ihn ja auch rumgeschickt und für mich ist das so ein absolut klassischer Trollpost und wenn ich mir jetzt überlege, also wie viele Leute da jetzt noch drauf reagiert haben, also im positiven Sinne drauf reagiert haben, ja, wie viel Energie dieser eine Troll auf sich gezogen hat von irgendwie 5 Leuten und wir diskutieren ja jetzt auch wieder drüber, aber es zeigt halt auf der anderen Seite auch diese Trollerei, dass noch einiges an Arbeit vor uns liegt, so man es denn als seine Aufgabe sieht, die Sachen ja zu kommunizieren, was, wer jetzt was, wo, wie genau war. Und dann würde ich ganz gerne mal einfach einen Gedankenschritt weiter nach vorne gehen. Er hat ja jetzt, ich glaube, ach Gott, was war das? Das letzte war Fall von Gondolin. So viele Geschichten gibt es ja oder gäbe es, glaube ich, meines Wissens auch nicht, die man jetzt noch aus dem Silmarillion extrahieren könnte, sinngemäß. Trotzdem gibt es ja noch unglaublich viel nicht veröffentlichtes Material. Marcel, was meinst du? Gibt es da jetzt jemand, der sein Erbe wiederum antritt oder glaubst du, dass es jetzt eher auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre nichts Neues in der Richtung mehr gibt, was nicht durch Forschung anderer abgedeckt ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir jemanden haben, natürlich aus der Familie, der so ein Erbe antreten könnte. Und es gilt so ein bisschen als Geheimtipp, dass sein Sohn Adam vielleicht in die Fußstapfen seines Vaters treten könnte, in der Vertretung, was Tolkien Estate, Tolkien Trust und Ähnliches angeht. Ich weiß, dass er zweisprachig aufgewachsen ist, aber ich weiß jetzt leider nicht genau, ob Adam, ich meine, die Aufgabe, man stelle sich vor, in solche Fußstapfen treten zu müssen, um bei so etwas weiterzuarbeiten. Und ich wüsste nicht, auch wenn ich meinen Vater, den ich sehr liebe und sehr schätze, ich weiß nicht, ob ich mir das antun würde. Das ist so ein Aufwand, das ist so viel Arbeit. Und HarperCollins hat ja heute in einer Presse veröffentlicht noch gesagt, er ist mit 70 großen Kartons nach Frankreich gegangen. Und bis heute sind die nicht alle abgearbeitet, durchgearbeitet. Da ist noch mehr. Da sind Sachen in Marquette, in den USA, in der Bibliothek, in Oxford, in den Bodleian Libraries, wo immer noch Leute dran arbeiten. Die sprachwissenschaftlichen Materialien werden ja immer noch herausgegeben von einem kleinen Kreis an Experten in den Vereinigten Staaten vor allem. Wir werden noch mehr sehen. Da ist noch mehr. Das ist unglaublich spannend, was da noch alles kommen kann. Aber jemand, der so wie Christopher Tolkien das bearbeitet und herausbringt, das ist damit leider vorbei.
Ist vielleicht auch möglich, dass auf einmal eventuell in ein paar Jahren das zweite Zeitalter rauskommt?
Naja, also ich glaube, ja, dass das zweite Zeitalter in der nächsten Zeit eher vor allem in Serienformat interessant sein könnte.
Ja, nur die, für mich die Frage war jetzt auch jetzt speziell, es kam Herr der Ringe raus, dann der Hobbit, der Herr der Ringe raus, dann hat Christopher das Silmarillion rausgebracht, dann die ganzen anderen Werke. Jetzt kommt wieder ein, sagen wir jetzt mal, Nachfolger, der es weiter verwaltet. Vielleicht ist ja noch irgendwo was in den alten Schätzen drin, wo es das zweite Zeitalter genauer beschrieben ist, was sie noch gar nicht so gesehen haben. Weiß man's?
Naja, es ist in der Forschung, wenn man sich mit der Forschung tatsächlich auseinandersetzt und beschäftigt, schon ungefähr hat man eine Ahnung. Also wer einfach mal Wayne Hammond und Christina Sculls dreibändiges Meisterwerk in die Hand nimmt und die tausend von Seiten durchliest, die da zusammengefrickelt haben und die praktisch Tolkiens Leben und Werk damit abgebildet haben, da ist schon noch Material, da sind auch noch ganz interessante Sachen dabei. Aber so etwas wie zum Beispiel jetzt der große nächste Wurf oder irgendwie, Herr der Ringe Nachfolger oder sowas, das gibt's nicht mehr. Also das ist nicht da. Es gibt einzelne Sachen, einzelne Bereiche, einzelne Episoden, wo es noch mehr Material gibt, ja. Aber das ist halt eben auch die Frage, wie in welche Form würde man das bringen? Das wäre so eine typische Frage an Christopher und er würde daraus ein Buch machen. Aber Christopher ist halt leider nicht mehr da. Und das wird in den nächsten Jahren bestimmt eine ganz, ganz spannende Frage, wie man damit dann in Zukunft weiter umgehen kann, weil das natürlich eine sehr, sehr komplexe Frage ist. Ich bin mir sicher, dass die Familie und gerade auch Christopher natürlich, der wusste, er ist 95 geworden und er wusste, dass er nicht ewig leben würde. Und ich bin mir sicher, dass er, als er damals 2017 vom Estate zurückgetreten ist, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie das in Zukunft geregelt werden könnte. Und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten kommenden Wochen, Tagen und Wochen von Seiten des Estates und der Familie einige Aussagen bekommen werden, wie es weitergeht.
Wie es weitergeht, vor allem
auch, ja. Weil es ist und bleibt ja trotzdem auch eine Geldsache. Also ich will jetzt nicht wieder auf die Filme oder auf Serien zurückzukommen, aber Marcel, du hast es ja vorhin schon gesagt, dass das waren die Bücher, die er rausgebracht hat, waren Bestseller. Selbst in Deutschland haben die ich weiß nicht, wie viele hunderttausende Exemplare verkauft in Summe. Das ist ja gerade in der heutigen Buchzeit auch alles andere als gewöhnlich.
Nee, also es ist ja der Punkt. Also natürlich kann man ganz klar sagen, wenn irgendwo Tolkien draufsteht, kann man damit auf jeden Fall Geld machen. Aber der Punkt ist halt ja, die Leute wussten ja schon zu Tolkiens Lebzeiten, dass er am Silmarillion arbeitet, dass er die Vorgeschichte zu Hobbit und Herr der Ringe macht. Und dann kam es 1977 raus und hat sich millionenfach verkauft. Die sind mit dem Drucken nicht nachgekommen. Und dann waren alle Leute irgendwie so, ja, also das ist ja nicht der Herr der Ringe, ist ja nicht der Hobbit, ist ja irgendwie anders. Und über all die Jahre hinweg, egal was er gemacht hat, egal wie er mit den Bänden umgegangen ist, es war immer alles sofort ausverkauft, es waren immer Bestseller. Und das ist ja auch kein Wunder. Wer jemand fragt, was ist der erfolgreichste Roman des 20. Jahrhunderts, da ist die Antwort in der Regel der Herr der Ringe. Und da ist natürlich ein Interesse daran, das ist so groß, da kann man sicher sein, wenn ein so hochwertiges Buch rauskommt, wie es Christopher Tolkien gemacht hat, dann verkauft sich das natürlich auch.
Es gibt ja noch, ich kriege da jetzt auch leider keinen Übergang zu, also keine elegante Überleitung, aber es gibt noch so eine Geschichte, an die ich gerade denken musste, war seiner letzten wirklich öffentlichen Auftritte war ja bei der Vorführung einer Handvoll Wandteppiche. Da gibt's ja auch ein Video von. Das wollte ich natürlich in die Shownotes packen. Da erzählt halt eine wunderbare kleine Geschichte, wie er nachts wach wird. Es ist mucksmäuschenstill. Er hört seinen Vater nicht, rennt halt schreiend runter, wo sein Vater am Arbeiten ist, wie so häufig nachts malt. Ich glaube, das müsste Rivendell gewesen sein. Und er so froh ist, dass sein Vater da ist, dass er halt wirklich anfängt zu heulen und halt einer seiner Tränen das Bild im ersten Augenblick zerstört und sein Vater dann einfach den Pinsel nimmt und diese Träne mit in dieses Bild einarbeitet. Und das, warum ich das erwähne, ist, dass selbst der Mann, der zu diesem Zeitpunkt 94 war, diesen riesengroßen Wandteppich sieht, die Geschichte erzählt und es ihn immer noch so mitnimmt und selbst die, ich kann den Namen dieses Ortes leider nicht aussprechen, wo sie hergestellt werden, Marcel wird das gleich machen können, auch diese Träne noch mit eingebaut hat. Und wenn man genau hinguckt, sieht man diese Träne dann allerdings wirklich als Träne sichtbar. Und das ist nochmal so ein unglaublich ergreifender Moment. Und das ist so von Anfang bis zum Ende im Prinzip seines Lebens mit Tolkien verbracht zu haben. Und das mit Sicherheit gerne gemacht haben und davon auch leben konnte und trotzdem jeden Tag aufs Neue sein Herzblut darin da reingesteckt hat.
Ja, er hat einen der Wandteppiche der City International, der Tapisserie in Aubusson, gemeint. Das ist ein kleiner Ort im Südwesten Frankreichs und 2009 hat der den Status des immateriellen kulturellen Welterbes erhalten. Also das, was ja die UN betreut, dass also Orte bedeutsamer künstlicher oder handwerklicher Leistungen entsprechend hervorgehoben werden. Und das ist Aubusson halt im Südwesten Frankreichs. Und die haben ja vor einiger Zeit angefangen, die Tolkien-Wandteppiche zu machen, in Zusammenarbeit mit Christopher und seiner Familie. Und tatsächlich die Knüpfer, also die Weber vor Ort, haben auch, als sie angefangen haben, an Rivendell zu arbeiten, gemerkt, dass es eine Stelle im Bild gibt, die ein ganz, 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 ganz klein bisschen anders aussieht als der Rest des Bildes. Und das ist halt eben auch genau die Stelle, wo die Träne hingefallen ist. Das heißt also, wenn man genau hinschaut, der Wandteppich ist ja momentan in der Ausstellung in Paris, in der Nationalbibliothek, da kann man sich die anschauen und man kann auf die zwei, drei Blätter blicken, natürlich viel, viel größer als das eigentliche Gemälde. Und das ist natürlich nochmal besonders rührend, wenn man jetzt in die Ausstellung kommt und diesen wunderschönen Wandteppich sieht und dann diese Geschichte im Hintergrund hat. Das ist natürlich schon sehr, sehr berührend. Und wie du schon sagtest, Tobias, also das Christopher hat natürlich einen Zugang zu dieser ganzen, zu Mittelerde, zum Legendarium, zu den ganzen Geschichten gehabt. Die war einfach ganz privat, ganz persönlich. Das ist Familie. Mein Vater hat was Tolles gemacht und ich habe das immer geliebt. Und deswegen, das ist auch mal so ein bisschen schwierig, gerade bei so einem, finde ich, bei einem Nachruf. Und ich finde es super, dass wir diese Sendung machen. Das ist ein persönlicher Bezug. Wir reden hier nicht von Geld machen oder Corporate Branding oder irgendwelchen anderen Dingen oder was könnte in Zukunft irgendwie groß geschehen, sondern das war eine Vater-Sohn-Beziehung, die in dieser Form ganz, ganz außergewöhnlich war. Und aus der ist das ganz, ganz Wunderbares entstanden. Und das ist natürlich klasse.
Mhm. Mir ging es auch so, als ich in Frankreich in der Ausstellung war, ich war da total berührt. Also ich hatte da echt so das Gefühl, da hält gerade alles um mich rum so ein bisschen inne. Ich war auch zu dem Zeitpunkt ganz allein mit diesem Wandteppich und den Aquarellen. Genau, den Aquarellen, die da an der Wand hängen. Und also die sind ja so platziert, dass du dir halt, wenn du ein bisschen schräg stehst, sowohl das Aquarell als halt dann eben auch gleichzeitig den Teppich angucken kannst. Du musst halt eigentlich nur den Kopf immer ein bisschen drehen. Und das war so toll, weil man dann durch den Teppich und diese eingewebte Träne sieht, wo das zu verorten ist. Und dann findest du das nämlich auch in diesem Aquarell. Und das hat mich schon sehr berührt, also mit dieser Geschichte eben im Hintergrund und diesem unglaublich innigen Verhältnis, das die beiden zueinander hatten. Und ich denke mir halt, wie schön muss das sein, wenn du nach dem Tod eines so wichtigen und so geliebten Menschen weiterhin dein Leben mit ihm verbringen kannst. Auf einer ganz anderen Ebene, aber genauso innig und genauso intim wahrscheinlich. Wir können uns das wahrscheinlich mal ansatzweise vorstellen. Das finde ich, ist das eigentliche Geschenk, dass die beiden aneinander hatten. Das finde ich sehr schön. Hat mich sehr berührt. Also,
ja. Das ist auch so ein Punkt, was auch dadurch erklärt, also dieses besondere Verhältnis erklärt natürlich auch seine Reaktion zu den Filmen. Ich meine, wie ich schon sagte, ich möchte nicht über die Filme sprechen, weil es geht heute um Christopher John Ronald Tolkien. Aber was viele Menschen, die an ihm rummeckern, weil er sich darüber aufgeregt hat, wie die Filme mit den Texten seines Vaters umgegangen sind, nicht verstehen ist, es gibt keinen anderen Menschen, oder besser gesagt, es gab keinen anderen Menschen, der so einen persönlichen Bezug zu diesen Geschichten hatte. Mhm. Und wenn eine meiner Lieblingsanekdoten im Verhältnis mit meinen Eltern von irgendjemand mal in irgendeiner RTL-Serie eingebaut werden würde und die würde völlig verhunzt, wäre ich auch nicht begeistert.
Ja.
Ja, nicht, dass das jemals passiert. Ich hoffe nicht.
Muss einfach mal Böhmi fragen.
Nee, lass mal.
Ich finde das auch so schön, diesen persönlichen Bezug, den merkt man halt eben auch bei anderen Leuten. Also ich habe gestern Abend sehr viel Zeit auf Instagram verbracht und habe da für unseren Account sozusagen Beiträge von anderen Leuten auf Instagram als Story geteilt. Wir haben die auch gespeichert. Also ihr könnt sie euch dauerhaft ansehen, wenn ihr so eine wirklich wunderschöne Auswahl an ganz tollen und emotionalen Beiträgen sehen wollt, dann könnt ihr euch da durchklicken. Und das hat mich auch sehr berührt, einfach diese Internationalität, also das ist wirklich weltweit, egal in welcher Sprache, wurde darüber berichtet und wird's immer noch, aber auch die Emotionalität, mit der drauf reagiert wurde. Da war natürlich dann auch der Gedanke dabei, dass die beiden, also Tolkien Senior und Junior, ja jetzt wieder vereint sind, wie auch immer man sich das vorstellen möchte, und halt jetzt wieder zusammen über Mittelerde diskutieren können. Das fand ich einen sehr, sehr tröstenden Gedanken, auch wenn ich selbst überhaupt kein religiöser Mensch bin, aber die beiden waren's. Und ja, das finde ich sehr schön, diesen persönlichen Zugang.
Ich hoffe nur, er sagt nicht, Tag, Fadern, ich habe hier meine Liste mit all deinen Fehlern.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist doch auch ein schöner Gedanke. Wir müssen übrigens nochmal über die Mondphasen reden, ne? Ja, aber was die auszutauschen hätten, ganz ehrlich, also wenn man sich das jetzt wirklich mal, sich dieses Gedankenspiel sich wirklich mal gibt und sich das vorstellt, die beiden treffen jetzt da, wo auch immer, wieder aufeinander. Was Christoph in der Zwischenzeit alles rausgefunden und ausgegraben hat, der hat doch sicher Trillionen von Fragen. Also es ist ja nicht nur diese Arbeit, diese wahnsinnige Leistung, das vollbracht zu haben, diese Sachen zusammenzutragen, verständlich zu formulieren und zu veröffentlichen. Der hat sich doch sicher auch auf fast jeder Seite gedacht, wird das jetzt dem gerecht, was er sich da gedacht hat? Also ich glaube, da ist doch bestimmt auch mega viel Fragenpotenzial übrig geblieben, oder?
Ja, mal so ein Mäuschen sein bei einem Inklingstreffen. Einfach mal so dazu, wo so irgendwie C.S. Lewis und Tolkien und wie sie alle heißen und dabei einfach mal dabei sitzen und ihnen zuhören. Mhm. Oh Mann, ey, wer würde da nicht was für geben? Also, das sind so viele Menschen, die da gerne mal dabei gewesen wären. Mhm. Und vor allem, wir haben ja auch, ne, es ist ja nicht das 21. Jahrhundert, wir haben natürlich auch keine Aufzeichnung, keine Videoaufnahmen, keine irgendwas, sondern das, all das muss halt in der Fantasie geschuldet bleiben. Wir können uns halt nur so ein bisschen vorstellen, wie es gewesen sein könnte. Und wenn, war es auf jeden Fall großartig.
Vor allem, da es ja meiner Information nach dann darauf hinauslief, dass Christopher Sachen aus dem Herrn der Ringe vorlesen musste, weil die anderen Inklings der Ansicht war, er könne das viel besser als sein Vater.
Ja, schon, das gibt es. Aber man sollte an dieser Stelle aber erwähnen, als es ein kleiner Fakt, den nicht viele Leute wissen, seinem Vater wurde, wenn ich mich richtig erinnere, Ende der 40er, wurden komplett alle Zähne gezogen. Ich weiß, das klingt jetzt seltsam und furchtbar und oh mein Gott, aber tatsächlich in den 40ern, 50ern bis noch in die 60er hinein war eigentlich allgemeine Annahme, in der Dentalhygiene, dass wenn man irgendwie einen Zahn ziehen musste in einem entsprechenden Alter, dass das zu einer Fäulnis im gesamten Gebiss führen würde. Und es war sehr, sehr üblich, dass man komplette Zähne oder komplette Gebisse gezogen hat. Und Tolkien hat daraufhin den Rest seines Lebens halt dieses klassische zweiteilige Gebiss gehabt, also was man so rausnehmen und hinlegen kann, was bei seinem Vater dazu geführt hat, dass er bei Einkäufen gerne, während er nach dem Geld suchte, sein Gebiss daneben gelegen hat, weil sein Vater einen sehr kruden Humor hatte, aber sehr unterhaltsam. Und der Haken ist natürlich der, er hat dann einfach natürlich gemurmelt, weil das waren natürlich auch keine perfekten Ersatzgebisse. Das heißt, er konnte gar nicht mehr sauber sprechen und ich möchte hier gerne für seinen Vater ein bisschen eintreten, dass natürlich sein Sohn wesentlich besser und eine schönere Stimme und eine bessere, saubere Aussprache hatte, weil sein Papa keine echten Zähne mehr hatte.
Okay, das lassen wir gelten.
Ja.
Ich fand auch sehr schön, die spanische Tolkien-Gesellschaft hat auch ein sehr schönen Nachruf geschrieben auf Spanisch, aber ich empfehle euch Deeple.com als Übersetzungstool, da kann man sich das sehr gut herleiten. Und sie haben das als Aufhänger genommen, dass mit Christopher halt jetzt eben auch das letzte noch lebende Mitglied der Inklings gestorben ist. Also dass das wirklich jetzt das absolute Ende einer Ära ist. Und der Ausgangsgedanke ist halt eben der, fand ich sehr schön, dass wir Tolkien-Fans ja im Prinzip zu dem Burden Baby pilgern, um da halt Tolkien und vielleicht C.S. Lewis und den anderen Inklings irgendwie Tribut zu zollen. Dass wir aber jetzt ja vielleicht noch jemanden haben, für den wir da hingehen können. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, dass da eben auch Christopher, der halt mindestens genauso viel Respekt und Anerkennung verdient hat, dass man auch für ihn den Pub besucht. Also das fand ich sehr schön.
Da muss ich leider darauf hinweisen, wir sollten möglichst schnell demnächst zum Pub gehen, weil es gerade Pläne gibt, das Eagle and Child umzubauen. Also wer den Pub noch in halbwegs, also der ist ja auch schon umgebaut worden seit der Zeit der Inklings, aber wer noch ungefähr ein Gefühl dafür haben möchte, wie so ein typischer englischer Pub aussah, wo die halt getrunken und gegessen haben, sollte es möglichst schnell tun.
Ja. Mm, ist auch super gemütlich da und das Essen ist echt lecker. Das können wir nur empfehlen.
Ja, weil zum Besuchen des Grabes wird es ja nicht reichen, nach Oxford zu fahren, sondern da wird man dann eine zweite Pilgerstätte für die Tolkienisten dann in Südfrankreich wahrscheinlich haben.
Ja, das war zumindest die Aussage von Seiten des Berichts, ja. Also die Vermutung liegt nahe, dass er sich dort begraben lässt, ja.
Mhm. Ja, als französischer Staatsbürger.
Ja, und auch, also das ist natürlich auch so eine Frage. Ich natürlich weiß ich zu schätzen und habe das selber oft genug getan. Es ist natürlich schön, wenn man ein Grab hat, an das man ja praktisch pilgern kann, wo man hingehen kann und seinen Respekt erweisen kann. Aber er wusste natürlich, also gerade Christopher wusste natürlich, was diese Berühmtheit auch ausmacht. Also diese Geschichten halt, dass Leute in den 60ern seinen Vater aus dem Bett geklingelt haben, weil sie nicht verstanden haben, dass in den USA andere Zeiten herrschen als in Großbritannien. Ich glaube, Christopher war nie jemand, der in die Öffentlichkeit wollte. Der wollte nie ein Star oder berühmt oder sonst irgendetwas sein, sondern hat sich halt seiner Aufgabe gewidmet. Ich glaube, er würde auch gar nicht wollen, neben seinem Vater zum Beispiel beerdigt zu werden, weil dann die Fans sozusagen ja auch wieder hinpilgern würden. Das wäre ihm, glaube ich, als Mensch, wie er wohl war, wäre ihm das nicht lieb gewesen. Also in einem kleinen Dorf irgendwo in Südostfrankreich, da werden halt die Leute nicht hinpilgern. Das ist eher unwahrscheinlich.
Mm. Umso dankbarer können wir sein, dass es diese Aufnahme, überhaupt diesen Besuch gab in Aubusson, als die Teppiche ausgestellt waren und diese Aufnahme, diese Filmaufnahme gibt, wo er von dieser Träne und von dieser Anekdote erzählt. Also das finde ich ist so ein seltenes Glück, ihn zu sehen und zu hören. Und ich finde es wunderschön, dass uns das noch sozusagen vergönnt worden ist, das zu haben. Finde ich sehr schön.
Naja, damals, also das war auch diese Aufnahme natürlich, die ist halt natürlich traumhaft. Also dass wir diese Chance überhaupt hatten, das ist natürlich auch dieser Cité Internationale de la Tapisserie auch zu verdanken, die sich natürlich sehr mit ihm zusammengesetzt und mit ihm zusammengearbeitet haben, um die Bilder ja richtig umzusetzen. Aber damals wusste man schon, also wenn man sich das Video anschaut, es ist wirklich rührend und wunderschön. Aber man sieht ja auch, dass er schon gebrechlich ist, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Mm. Und sie haben die Wandteppiche extra an einen Ort gebracht, näher heran an seinen Wohnort, damit er nicht lange fahren, nicht lange reisen muss, weil er das gar nicht mehr konnte. Also damals war schon, also ich glaube, viele haben den Tag befürchtet, der jetzt leider auch gekommen ist, dass er nicht mehr bei uns ist. Und das war damals schon klar, dass er natürlich irgendwann von uns gehen würde. Das konnte man ihm schon deutlich ansehen.
Mm.
Ja, jetzt haben wir auch schon ein bisschen drüber sprechen können, ein bisschen über Tolkien, Christopher Tolkien in Erfahrung bringen können, beziehungsweise was er auch noch alles gemacht hat. Jetzt wart auch ihr, Tobias, auch Annika, soweit ich noch weiß, auch ein bisschen fleißig, was das anging, eventuelle Kommentare mit einzufangen von Einzelnen. Habt ihr schon irgendwas im Fundus oder noch nicht so richtig?
Annika. Ja, also ich habe mich da meiner Rolle als rasende Reporterin angenommen. Ich bin jetzt nicht in der Welt umeinander gerast, aber im Internet und habe fleißig Mails verschickt und ein paar Leute angefragt, von denen ich mir vorstellen konnte, dass ihre Meinung dazu auch sehr wertvoll ist. Und da haben wir ein paar Sachen für euch zusammengetragen und die können wir ja jetzt mal einspielen, Dennis, oder?
Ja, können wir gerne mal machen.
Tom Shippey macht den Anfang und teilt uns seine Gedanken zu Christopher Tolkien mit. Ihr hört ihn zunächst im englischen Original und dann die deutsche Übersetzung durch mich im Anschluss.
I'm very sorry to hear of the death of Christopher Tolkien. We owe him a great debt for his careful and scrupulous editing of his father's Nachlass. He has produced many volumes of this and we now know a great deal more about his father. Without Christopher, we would not know very much about his father's mythology, about the background to The Hobbit and The Lord of the Rings, and about his father's creative processes. I don't think any author has ever had a better literary executor than Christopher, and very few fathers can have had such a loyal and devoted son. I'm only sorry that he did not live to see the volume of tributes to him being prepared by the Bodleian Library, but I hope that when it comes out, it will be a suitable memorial for him.
Es tut mir sehr leid, von Christopher Tolkiens Tod zu hören. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet für seine hingebungsvolle und gewissenhafte redaktionelle Arbeit an dem Nachlass seines Vaters. Er hat den bekannten Korpus von Tolkiens Werk um ein Vielfaches erweitert und durch ihn wissen wir viel mehr über seinen Vater und dessen Werk. Ohne Christopher wüssten wir fast nichts über die Hintergründe zu Der Hobbit und Der Herr der Ringe und über den kreativen Schaffungsprozess Tolkiens. Ich glaube nicht, dass je ein Autor einen besseren literarischen Nachlassverwalter gehabt hat und nur wenige Väter können je einen loyaleren und hingebungsvolleren Sohn gehabt haben. Mir tut es nur leid, dass er das Buch zu seinen Ehren nicht mehr erlebt hat, das von der Bodleian Library derzeit in Arbeit ist. Aber ich hoffe, dass es, wenn es erscheint, ein würdiges Andenken an ihn sein wird. Auch John Garth hat uns etwas zukommen lassen, das uns schriftlich vorliegt, deswegen werde ich es zunächst in Englisch und dann auf Deutsch vorlesen. Devotees of the Silmarillion owe an obvious step to Christopher Tolkien. But I would like to pay tribute to him for his later work, The History of Middle-earth, which he undertook in order to show how the Silmarillion came to be. He was under no constraint to do this, and almost anyone else would have been satisfied to rest on his laurels after the Silmarillion. It is fitting that The History of Middle-earth should have appeared in 12 volumes. It was truly a Herculean task. He was uniquely fitted to this task as editor and literary historian. He also had a near miraculous memory. In my very close study of History of Middle-earth, mostly seeking evidence to try and supplement his already detailed findings on the chronology of composition, I have found startlingly few instances of oversight or neglect. His restrained and concise commentaries disguise what must have been a vast toll of hours spent establishing a plethora of points of detail and establishing the overview that allowed him to guide us authoritatively. All of this was done without the aid of computers, to which he was temperamentally allergic. It is an immeasurable boon to his father's legacy and to us that he was prepared to exercise his energies pursuing the task he took on. Usually, it was in the teeth of indifference or outright hostility from reviewers who were entirely out of their depth. And he carried it through not only with skill and insight, but also with humility and tender, often touching, devotion. I doubt any literary executor has done more to help foster understanding of an author's work. Christopher has left us with an unparalleled portrait of creativity and process. Long may his work continue to flourish and bear fruit. John Garth sagt, Liebhaber des Silmarillion stehen ganz offensichtlich in Christopher Tolkiens Schuld. Aber ich möchte ihm für sein späteres Werk, The History of Middle-earth, das er in Angriff genommen hat, um zu zeigen, wie das Silmarillion entstanden ist, meine Anerkennung aussprechen. Er war nicht dazu gezwungen und fast jeder andere hätte sich nach dem Silmarillion auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Es ist passend, dass The History of Middle-earth in 12 Bänden erschien. Es war eine wahrhaft herkulische Aufgabe. Er war seiner Aufgabe als Herausgeber und Literaturhistoriker in einzigartiger Weise gewachsen. Er hatte auch ein nahezu übernatürliches Gedächtnis. In meiner sehr genauen Untersuchung von der History of Middle-earth, hauptsächlich auf der Suche nach Beweisen, um seine bereits detaillierten Erkenntnisse über die Chronologie der Entstehung zu ergänzen, habe ich erstaunlich wenige Fälle von Versehen oder Vernachlässigung gefunden. Seine zurückhaltenden und prägnanten Kommentare verschleiern, welch ein enormer Aufwand an Stunden es gewesen sein muss, diese Fülle an Details zu verorten und den Überblick zu schaffen, der es ihm erlaubte, uns maßgeblich zu leiten. All dies geschah ohne die Hilfe von Computern, gegen die er temperamentvoll allergisch war. Es ist ein unermesslicher Segen für das Vermächtnis seines Vaters und für uns, dass er bereit war, seine Energien für die von ihm übernommene Aufgabe einzusetzen. Dies geschah in der Regel im Angesicht gleichgültiger oder offen feindseliger Rezensenten, die mit dem Gegenstand ihrer Kritik völlig überfordert waren. Er trug es nicht nur mit Geschick und Einsicht, sondern auch mit Demut und zärtlicher, oft rührender Hingabe. Ich bezweifle, dass irgendein literarischer Nachlassverwalter je mehr getan hat, um das Verständnis für das Werk eines Autors zu fördern. Christopher hat uns ein beispielloses Porträt der Kreativität in Arbeit hinterlassen. Möge sein Werk noch lange blühen und Früchte tragen. Auch Brian Sibley hat seine Gedanken mit uns geteilt, die er wieder auf Englisch und dann auf Deutsch hört.
Without Christopher Tolkien's dedicated and diligent scholarship, our understanding of the vast legendarium that underpins his father's famous books would have been little more than a tantalizing but only vaguely grasped concept. From his work as the first approved cartographer of Middle-earth via his editing of the Silmarillion, Unfinished Tales, and the staggering achievement represented by his 12-volume The History of Middle-earth, through to his later achievements with the publications such as The Children of Húrin, Beren and Lúthien, and The Fall of Gondolin, Christopher secured his father's reputation as one of the most creative forces in romantic and fantastic fiction. If J.R.R. Tolkien was the visionary architect of the astonishing literary edifice, of which the foundations were The Hobbit and the three volumes of The Lord of the Rings, then Christopher Tolkien was both a tireless and knowledgeable guide and a wise and ever watchful door warden to the kingdom.
Brian sagt, ohne Christopher Tolkiens engagierte und fleißige Forschung wäre unser Verständnis des enormen Legendariums, das den berühmten Büchern seines Vaters zugrunde liegt, kaum mehr als ein verlockendes, aber nur vage erfasstes Konzept gewesen. Von seiner Arbeit als erster anerkannter Kartograf Mittelerdes, über seine Herausgabe des Silmarillion, der unvollendeten Geschichten und der erstaunlichen Leistung, die seine 12-bändige History of Middle-earth darstellt, bis hin zu seinen späteren Errungenschaften mit Publikationen wie die Kinder Hurins, Beren und Lúthien und der Fall von Gondolin, hat Christopher den Ruf seines Vaters als eine der schöpferischsten Kräfte der romantischen und fantastischen Belletristik gesichert. Wenn J.R.R. Tolkien der visionäre Architekt des erstaunlichen literarischen Bauwerks war, dessen Fundamente der Hobbit und die drei Bände des Herrn der Ringe sind, dann war Christopher Tolkien sowohl ein unermüdlicher und kenntnisreicher Reiseleiter als auch ein weiser und stets wachsamer Türhüter des Königreichs. Auch Jeremy Edmonds hat seine Gedanken zu Christopher Tolkien mit uns geteilt.
I never had the chance to speak with Christopher to tell him directly how much I appreciated his amazing lifelong commitment to a world we all love so much. But he was quite willing to help when I asked for something many years ago. I did get the chance to speak with his wife Bailey a few months ago to pass on my love and appreciation for everything they'd both done, though, and I think he knew how much we all appreciate him and his work. What he gave us is amazing and irreplaceable, and he should stand proudly at his father's side on the white shores of a far green country.
Ich hatte nie die Gelegenheit, mit Christopher persönlich zu sprechen, um ihm zu sagen, wie sehr ich sein lebenslanges Engagement für eine Welt schätze, die wir alle so sehr lieben. Aber er war durchaus bereit zu helfen, als ich vor vielen Jahren um etwas bat. Vor einigen Monaten hatte ich die Gelegenheit, mit seiner Frau Bailey zu sprechen, um ihr meine Liebe und Wertschätzung für die Arbeit zu übermitteln, die sie beide geleistet haben. Und ich denke, er wusste, wie sehr wir ihn und seine Arbeit schätzen. Was er uns gegeben hat, ist erstaunlich und unersetzlich. Und er sollte stolz an der Seite seines Vaters stehen, an den weißen Ufern eines fernen grünen Landes. Ted Naismith hat uns ebenfalls ein paar Worte zukommen lassen.
Oh, hello. This is Ted Naismith from Ontario, Canada. I just wanted to say a few words at this time of great sadness. Thank you, Christopher, for all you gave us. Our love, gratitude and tears go with you to that blessed realm where your father awaits.
Ich möchte nur ein paar Worte in dieser Zeit der großen Traurigkeit sagen. Danke, Christopher, für alles, was du uns geschenkt hast. Unsere Liebe, Dankbarkeit und unsere Tränen gehen mit dir in das gesegnete Reich, wo dein Vater dich erwartet.
Aber wir wollen halt auch euch die Möglichkeit geben, dann natürlich nicht mehr für diese Sondersendung, aber für die nächste reguläre Sendung vielleicht, einen netten Gruß, ein paar Gedanken zu Tolkien, zu Christopher Tolkien einzusenden. Und wir haben lange überlegt, was so die einfachste Möglichkeit dafür ist. Und wir haben kurzerhand einfach eine Rufnummer geschaltet. Das heißt, einfach Handy nehmen, die Nummer anrufen, dann kommt eine nette kleine Ansage. Und dann habt ihr die Möglichkeit,
im Prinzip nochmal eine kleine Nachricht zu hinterlassen. Und wir gucken mal, wie viele es werden, ob wir sie alle schaffen, dann in die nächste Sendung mit aufzunehmen. Die Nummer packen wir euch in die Shownotes. Sie jetzt hier vorzulesen, ist, glaube ich, ein bisschen blöd, also überflüssig. Und guckt also einfach mal kurz in die Shownotes, da seht ihr dann die Rufnummer. Es ist eine Festnetznummer, das heißt, jeder mit einer Festnetz-Flatrate zahlt auch nichts dafür. Und ja, schauen wir mal, wie es angenommen wird.
So, haben wir noch irgendwelche Gesprächsthemen? Möchte noch jemand gerne etwas kundtun, bevor wir dann gleich zum einem sehr bekannten Zitat weiter aufschließen werden? Ich frage mal in die Runde. Annika?
Ach, ja, ich glaube, ja. Außer Geseufze. Kriegst du halt von mir nicht mehr viel raus. Das ist echt, ich weiß nicht, ich meine, ich kannte Christopher persönlich nicht, ne? Und das ist so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Held, den man irgendwie mal träumt, dem zu begegnen, aber es gleichzeitig fürchtet, weil man gar nicht wüsste, ob man überhaupt irgendwas Intelligentes dann rausbringen würde in dem Moment. Und einfach die Vorstellung, dass er jetzt halt nicht mehr da ist auf dieser Welt, das ist irgendwie so merkwürdig. Und so schräg, so da stimmt doch was nicht. Und ich glaube, das braucht halt Zeit, bis einem so diese ganze Tragweite, glaube ich, halt bewusst wird. Und ich meine halt, das klingt jetzt vielleicht richtig blöd und ich kriege das bestimmt auch nicht besser formuliert, aber er war halt so das Nächste, was wir halt so zu Tolkien in dieser Welt halt noch hatten. Der ihm extrem nahe stand, der, glaube ich, am besten wusste, wie er getickt hat, was in seinem Sinne gewesen wäre und was nicht. Der aber halt eben auch als Sohn und nicht Neffe oder Cousin fünften Grades halt auch so, wie soll ich sagen, auf so einer Familienebene ihm halt so nah war. Und das, ja, ist halt jetzt nicht mehr.
Tobias.
Nee, außer Seufzen und in Erinnerung schwelgen habe ich da auch nichts mehr.
Und Marcel?
Es ist schon ein ganz besonderer und natürlich ein besonders trauriger Moment, weil, also wenn man nicht weit über die 50 ist und durch reinen Zufall in einer Szene damals dabei gewesen ist, in Fantasy und Science Fiction, die Tolkien halt selber noch miterlebt hat, das heißt, man müsste über 70, 80, was auch immer sein, wie Annika schon sagte, er war halt unser Bindeglied zu Tolkien. Er war unser nächster Ansprechpartner. Er war so ein bisschen das Vorbild oder der Mensch, der halt Sachen veröffentlicht hat, wie es kein anderer konnte. Und ich kann das nur selber vergleichen, ansatzweise, weil ja so ein bisschen meine zweite fantastische Liebe ist Terry Pratchett. Und als Terry Pratchett vor einigen Jahren gestorben ist, habe ich miterleben dürfen, wie im Terry Pratchett-Fandom damit umgegangen wurde. Und das war eine Katastrophe, weil es ist ein Mensch, der einem auf verschiedenste Arten und Weise unheimlich nahesteht, weil man diese Geschichten so sehr liebt, weil man darüber Menschen trifft und kennenlernt, die man sonst niemals kennengelernt hätte. Und das hat natürlich, es ist so ein, dieses Wort Fellowship, das ja im Englischen immer wieder gerne genannt wird, diese Gemeinschaft von Menschen auf aller Welt, war immer was Besonderes für mich und mein Leben und ich weiß für viele andere Leute auch. Und dass Christopher jetzt nicht mehr da ist, der so das letzte Bindeglied war, ist halt furchtbar. Und wir werden mal gucken. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen ihn noch ein bisschen weiter feiern können und seine wunderbare Leistung, die er gemacht hat. Und wir sind nicht allein. Es gibt unheimlich viele, die seine Arbeit geschätzt und geliebt haben. Und das zeigt sich jetzt gerade auch in den letzten Tag und auch in den kommenden Wochen bestimmt, was für eine großartige Sache er für uns alle getan hat. Und vielen Dank dafür.
Ich habe noch einen schönen Gedanken dazu, Marcel, wo du gerade Terry Pratchett sagtest. Da dachte ich mir so, was für ein Glück ist uns doch echt vergönnt worden. Ich meine, unser Autor, sage ich jetzt mal, ist schon so lange tot. Ich meine, wir waren da ja noch nicht mal im Leben, als der gestorben ist. Und trotzdem durften wir in unserer Lebenszeit noch so viel von ihm lesen, wurde noch so viel Neues ans Licht gebracht. Und ich kann mich noch so gut erinnern, als ich zum ersten Mal dieses Video gesehen habe von Terry Pratchetts Festplatte, die unter einer Dampfwalze.
Terry Pratchett ist der Beste, er ist der Geilste.
Absolut. Also das
müsst ihr vielleicht mal ganz kurz erklären für die, die es nicht kennen.
Achso, Marcel, ich überlasse dir das Wort.
Terry Pratchett war einer der erfolgreichsten englischsprachigen Schriftsteller im Bereich der Fantastik. Und tatsächlich hat er sich immer damit gerühmt, dass er auch der meistgestohlene war. In Großbritannien gibt es nämlich eine Liste der Bibliotheken, die auflisten, welche Bücher am meisten geklaut werden. Und das war jahrelang immer Terry Pratchett. Und er war natürlich ein ganz großartiger Literat und natürlich in seiner Discworld-Scheibenweltgeschichte ganz, ganz großartig. Und der hat verfügt zu seinem Tod, dass er hatte noch, ich glaube, 7 oder 8 Romane auf der Festplatte, die in verschiedenen Stadien des Abschlusses sich befanden. Er hat gesagt, mit meinem Leben und meinem Tod endet auch meine schriftstellerische Tätigkeit. Und es wird keiner daraus irgendwas basteln. Da wird kein Geld draus gemacht. Da wird sich keiner irgendwie eine goldene Nase dran verdienen oder irgendwas. Ich möchte, dass die vernichtet werden. Und weil Terry Pratchett nun mal Terry Pratchett ist, hat er jemanden gebeten, mit einer Dampfwalze drüber zu fahren. Über die Festplatte. Und hat das dokumentiert. Das ist halt, mit Terry Pratchett ist halt der Humor definitiv in die Fantasy gekommen. Und das war natürlich eine super lustige Aktion. Und von ihm werden wir nichts mehr sehen. Von Terry Pratchett kommen keine neuen Geschichten. Wohingegen wir natürlich das große Glück hatten, mit Christopher Tolkien jemanden zu haben, der uns immer wieder Geschichten gegeben hat, der uns immer wieder Einblick in die Welt gegeben hat, die so unglaublich faszinierend ist. Und das ist natürlich absolut einzigartig.
Da muss ich dann doch nochmal ganz kurz einhaken, weil auch da ist ja die Verknüpfung zwischen Tolkien, also J.R.R. Tolkien und Terry Pratchett, gibt es ja auch noch eine Verbindung. Und ich fand das so faszinierend, als ich ihn mal erlebt habe auf der Elfia oder Elf Fantasy Fair, ich weiß gar nicht, wie sie damals hieß, in England, in den Niederlanden, wo Terry Pratchett einen Talk hatte und die Zeit eigentlich abgelaufen war und er schon fast liebevoll von der Bühne komplimentiert wurde und er meinte, nee, er geht nicht, da stehen noch 2 oder 3, die haben sich jetzt die ganze Zeit da gestanden und das kann nicht deren Problem sein, dass er so lange gequatscht hat. Und im Nachgang erzählte er dann auf Nachfrage, dass er einfach auch so berührt war, als er in jungen Jahren, ich nenne jetzt einfach mal Tolkien Senior, einen Brief geschrieben hatte und dann tatsächlich eine Antwort bekommen hat, dass er das halt mit übernommen hat. Und was die wenigsten ja auch wissen, ist, dass Terry Pratchett mit Tolkien Fanfiction angefangen hat.
Ja, ja.
Und es in jedem seiner Terry Pratchett Scheibenweltromane es immer irgendeine Anspielung, entweder auf einen Charakter, auf einen Ort oder auf eine Gegebenheit aus Mittelerde gibt.
3 Hexen sitzen in einem Boot. Sie paddeln auf einem Fluss. An einem kleinen Stück Holz schwabbelt irgend so ein komisches Viech an und sagt, hallo, hallo, ich kann ja mit euch. Und die eine Hexe sagt, was ist denn das für ein komischer Vogel? Und zieht ihm den Paddel über den Kopf. Und dann denkst du so, irgendwoher kenne ich die Szene. Aber sie ist anders gelaufen bei dem anderen Buch. Und das ist Terry Pratchett.
Oder auch Mithril findet dort Verwendung. Also wie gesagt, wenn ihr mal ein Terry Pratchett Buch habt oder es gerade lest, ihr findet immer eine Anspielung. Das ist großartig.
Und falls ihr noch nicht in der Tolkien-Ausstellung wart und dies noch vorhabt bis zum 16. Februar oder ansonsten in dem Ausstellungskatalog, der Brief von Terry Pratchett ist dort ausgestellt. An Tolkien.
Auch in Paris, sehr, sehr, den habe ich gar nicht gesehen.
Ach so, warte mal, vertausche ich jetzt 3 Dutzend Sachen. In Oxford
war er auf jeden Fall. Er war in Oxford, ne? Er war auf jeden Fall in Oxford. Ja, da war er zu sehen.
In Oxford ging er, ja.
Genau.
In Paris dann, nicht.
Nee, leider nicht.
Tut mir leid, dann habe ich euch Quatsch erzählt.
In der Terry Pratchett-Ausstellung zu seinem Tod, als die gemacht wurde nach seinem Verleben, haben sie den Brief gezeigt, den Tolkien ihm geschrieben hat.
Oh.
Das heißt, die beiden Gegenstücke sind innerhalb kurzer Zeit voneinander tatsächlich ausgestellt worden. Einmal aus der Sicht von Pratchett und einmal aus der Sicht von Tolkien.
Voll schön.
Ja.
Dennis, hast du denn noch was?
Was ich noch habe? Nee, zu diesem Thema. Nein, zu diesem Thema persönlich habe ich jetzt nichts. Ich versuche das selber noch für mich zu verarbeiten und drüber nachzudenken. Aber ich werde ja gleich noch nach Bremen fahren, weil wir haben heute Abend auch noch Stammtisch. Und da werden wir natürlich auch über das Thema sprechen. Und dann bin ich auch mal gespannt, was da noch heute Abend zustande kommt.
Kannst du den nochmal mitnehmen? Dann würde ich sagen, gebührt den letzten Worten Christopher Tolkien himself aus einer Dokumentation vor lang, lang, langer Zeit. Und damit verabschieden wir uns. Nach der Dokumentation gibt es, glaube ich, ich kriege schon ein Kloß im Hals, wenn ich nur dran denke, noch ein wunderbares Lied, das, glaube ich, treffender nicht sein kann. Ich bedanke mich bei Marcel, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Für sowas immer.
Ich danke dir, Anni, für die Stunden, die du mit mir gestern Abend saßt und versucht hast, alles aufzuarbeiten.
Gerne.
Und ich danke dir, Dennis, fürs Organisieren und Ideen einbringen, dass wir doch nochmal eine Sondersendung zu dem Thema machen sollten.
Immer wieder gerne.
Und dann sage ich auf diesem, in diesem Fall, selbst zum Schluss fehlen mir die Worte, darum würde ich sagen, lass mir Tolkien nochmal zu Wort kommen und dann geht's in den Westen. Bis dahin wünschen wir euch eine Tolkieneske Zeit.
This is the end of the Lord of the Rings, the end of the last chapter. And I begin with Gandalf speaking at the Grey Havens as he and Frodo prepare to leave in the last ship. Well, here at last, dear friends, on the shores of the sea, comes the end of our fellowship in Middle-earth. Go in peace. I will not say, do not weep, for not all tears are in evil.
Und da schien es ihm, dass sich der graue Regenvorhang in silbernes Glas verwandelte und zurückgerollt wurde, und er erblickte weiße Strände und dahinter ein fernes grünes Land unter der rasch aufgehenden Sonne.
Lay down your sweet and weary head. Night is falling. You've come to journey's end. Sleep now, dream of the ones who came before. They are calling from across the distant shore. Why do you weep? Upon your face, soon you will see all of your fears will pass away, safe in my arms. You're only sleeping. What can you see? Shores are calling, you and I.